Die Margit hat schon gesagt, dass wir heute eine Predigt, mit einer Predigtreihe beginnen, wie wir es vom Predigerkreis uns vorgenommen haben. Und das Thema ist immer: Folge mir nach. Kannst mir, hier seht ihr die Reihenfolge. Und die Margit hat ja schon große Erwartungen geweckt, was ich alles dazu sagen werde. Hätte sie meine Predigt gekannt, hätte sie wahrscheinlich diese Erwartungen nicht so geweckt. Wir wissen ja alle, dass all unser Wissen und all unser Reden Stückwerk ist. Weil es die erste Predigt ist in dieser Reihe, werde ich am Anfang etwas grundsätzlich zum Begriff Nachfolge sagen. Das Bild am Flyer soll wahrscheinlich vermitteln, dass alle, ob groß oder klein, zur Nachfolge aufgerufen sind. Es soll sicher nicht vermitteln, dass wir so schön hintereinander marschieren, wie es auf dem Bild deutlich wird. Es geht darum, dass wir gemeinsam mit Jesus in der Mitte unterwegs sind. Das Wort Nachfolge löst in unserer Zeit immer noch unterschiedliche, oft mit Vorbehalt behaftete Reaktionen aus. Von Jesus wird durchgängig berichtet, dass er eindeutig und kompromisslos zur Nachfolge aufrief. Diese Forderung richtete er an Männer und wohl auch an Frauen, die voll im Beruf standen, und sie ließen, so wird berichtet, alles liegen und stehen und folgten ihm nach. Er forderte sogar von Menschen, die auf dem Weg zur Beerdigung vom eigenen Vater waren: Komm jetzt mit mir und lass die Toten begraben. Eine krasse Herausforderung. Die Nachfolge beinhaltet mehrere Begriffe, zum Beispiel folgen, befolgen und gehorchen. Und wer sich auf Nachfolge einlässt, sollte sich gewiss sein, wem er nachfolgt. Wer sich zur Nachfolge entschließt, gesteht sich einiges ein. Zum Beispiel: Ich brauche Beziehung, ich brauche Gemeinschaft und Hilfe, weil ich schwach bin. Wer sich zur Nachfolge bekennt und bereit erklärt, bekennt: Ich bin ihrer bedürftig. Und wer gesteht sich das schon gerne ein? Wer sich einer Führung anvertraut, ist aber auch verführbar. Verführung kann fast überall passieren. Vielleicht kann man sagen, sie geschieht immer dann, wenn Menschen oder Gruppen zu ihrem Nachteil ausgenutzt werden und geschädigt werden. Gründe können sein Macht, Machtmissbrauch oder um die eigenen Bedürfnisse und Begierden zu befriedigen, seien die nun wirtschaftlicher, seelischer, sexueller oder ideologischer Art. Zweifellos war der größte Verführer der deutschen Geschichte Adolf Hitler. Er nützte die Hilfsbedürftigkeit und die Orientierungslosigkeit der Deutschen aus. Angetreten ist er als Retter und Heilsbringer. In seiner Herrschaftszeit war es üblich oder zwanghaft notwendig, sich mit Heil Hitler zu grüßen. Und auch als seine Verführung schon offensichtlich war, die Katastrophe sich abzeichnete, die über Deutschland hereinbrach, skandierten die Verführten immer noch: Führer, Befehl, wir folgen dir. Und dieses Befolgen führte ins Verderben eines bis dahin unbekannten Ausmaßes. Hitler trat als Gott und Heiland auf und war doch in Wahrheit einer, der sich willfährig vom Teufel reiten ließ. Er war selbst ein Verführter. Und ich denke, das ist das Schicksal unserer Welt oder unserer Menschen, dass wir entweder Geführte sind oder Verführte. und Hitler stieß einen ganzen Kontinent und noch mehr in den Abgrund. Vielleicht oder ziemlich sicher trägt die Erfahrung der Deutschen mit dem Nationalsozialismus dazu bei, dass wir uns mit der Nachfolge Jesu einfach schwer tun. Vielleicht ist es auch ein Grund, weshalb wir uns schwer tun, weil wir dadurch den wirklichen und einzigen liebenden Führer und Heiland in seiner Größe und Einmaligkeit nicht erkennen und wahrnehmen wollen. Wenn dem so wäre, dann sind wir immer noch Verführte, welche von dieser schrecklichen Verführung der Nazizeit beeinflusst sind, obwohl sich fast keiner mehr von uns selbst erlebt hat. Es geht in dieser Predigtreihe darum, Jesus Christus als den zu erkennen, der er ist. Den Retter, den Erlöser, den Führer und Heiland. Nicht nur für die Christen, sondern der ganzen Welt. Es geht um diesen Führer, der ganz ohne falsch und liebend ist. Wie kann ich nun als kritischer Mensch wissen, dass es genau Jesus sein soll? Dazu eine Klarstellung: Beweisen kann das niemand. Wie in so vielen bedeutenden Fragen des Lebens geht es auch hier nicht ohne Vertrauen. Kein Mensch kann ohne Vertrauen leben, auch wenn es noch so kümmerlich ist. Jesus warb immer wieder zum Vertrauen, zum Beispiel mit den Worten: Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Und diese Einladung Jesu enthält eine Bedingung, nämlich, dass du erkennst und dass ich erkenne, dass ich mühselig und beladen bin. Wer das nicht erkennt, was in den Augen Gottes Fakt ist, wird sich durch diese Einladung nicht eingeladen und angesprochen fühlen. Jesus sagt auch zum Beispiel im Hinblick auf das Leben, nachdem er die Erde verlassen hat: Wo ich bin, sollt auch ihr sein. Oder: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Immer geht es ihm ums Leben. Wer Jesus erkennt, wird ihn auch immer als den erkennen, der über das irdische Leben hinaus führt und hinaus zeigt. Er sagt von sich aus auch: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und daran schließt Jesus unmittelbar auf, was die Erkenntnis seiner selbst bewirkt. Wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Den himmlischen Vater, den Schöpfer des Universums, den einzigen lebendigen Gott erkennen, damit ist die Ursehnsucht der Menschen auf Erden angesprochen und auch erfüllt. Freilich bleibt anzufügen, diesen unvorstellbar großen Gott auch nur ansatzweise zu erkennen, ist, selbst wenn wir nur Bruchstücke von ihm wahrnehmen und erkennen, übersteigt es unsere ganze Vorstellungskraft. Im Gegensatz zu den Weggefährten Jesu können wir ihn nicht sehen, leibhaftig vor uns. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dich diesem unsichtbaren Retter und Heiland anzuvertrauen, dann kann ich nur empfehlen: Wage es, darauf zu vertrauen, dass er unsichtbar da ist, wo du ihn anrufst. Und übergebe ihm dein Leben und diene dich ihm an. Jesus verspricht im Johannes 14: Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater auch lieben. auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Was für eine Zusage, was für ein Versprechen. Und dazu ist jeder eingeladen. Für keinen ist es zu früh und für keinen ist es zu spät. Und es kann durchaus sein, dass die Wirksamkeit, ihn anzurufen und ihm sein Leben zu übergeben, nicht deutlich oder erfahrbar genug ist, wenn ich das allein im stillen Kämmerlein mache. Da ist es hilfreich, sich einen Zeugen dazu zu holen, dem du vertraust und der selbst mit Jesus unterwegs ist. Die Aufgabenstellung für die heutigen Predigt heißt ja: Ich zeige dir, wer ich bin. Und dazu haben wir uns einen ziemlich langen Text ausgesucht, nämlich Markus 5, Vers 21 bis 43. Margit hat daraus einiges schon zitiert. Der Text ist zu lange, um ihn in dieser Predigt vollständig behandeln zu können. Deshalb werde ich nur einige Passagen herausgreifen. Es sind zwei Heilungsgeschichten, die miteinander verwoben sind und voller Emotionen sind. Jesus war am Ufer des See Genezareth angelandet, da wurde er schon von einer Menschenmenge umringt. Das Töchterchen eines, heute würde man wohl sagen, Kirchenvorstehers oder Vorsitzenden, war todkrank. Als der Vater des sterbenden Mädchens Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder. Und mit dieser Geste brachte der Vater die Vollmacht zum Ausdruck, die Jesus hatte. Und er sagte zu ihm: Lege ihr nur die Hände auf, bat er ihn, und meine Tochter wird gesund. An dieser Stelle wird deutlich, dass was der Vater mit seinem Hinwerfen vor Jesus getan hat und dem, was er glaubte, stand im Einklang miteinander. Die Ehrerbietung, die er Jesus entgegenbrachte, und das, was er glaubte, waren eine Einheit. Der Vater selbst war glaubwürdig. Und so machte sich Jesus mit ihm auf den Weg zur 12-jährigen Tochter. Und auf diesem Weg, in dieser Menschenmenge, war auch eine Frau, die 12 Jahre an einer Blutung litt, die kein Arzt stillen konnte. Ärztliche Hilfe verschlimmerte offenbar ihre Krankheit, obwohl sie dafür viel Geld ausgegeben hatte. Da sie als Blutende unrein war, hatte sie sich nicht an Jesus herangetraut oder ihn anzusprechen, sondern schlich sich von hinten an, um sein Gewand zu berühren. Dabei hatte sie den festen Glauben, die Berührung seines Gewandes würde sie gesund machen. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Heilung zu erwarten, an der man 12 Jahre litt, nur durch die Berührung eines Gewandes, ohne Bitten, ohne Flehen, einfach der Vollmacht des Gewandträgers vertrauend. Und tatsächlich, so lesen wir, die Blutungen hörten sofort auf. Es war Jesus, der die Berührung seines Gewandes sofort unterscheiden konnte von dem Geschubse und Gedränge in der Menge. Die Jünger hatten auf die Frage, wer ihn denn berührt hätte, wie so oft eine natürliche und menschliche Erklärung. Bei dem Gedränge wirst du doch dauernd berührt. Aber Jesus ließ sich nicht beirren, er blickte um sich, um zu sehen, wer ihn berührt hätte. Die nun geheilte Frau war über die Reaktion Jesu erschrocken. Sie zitterte am ganzen Körper, heißt es. Als sie Jesus ihre Not und ihren Glauben gestanden hatte, sagte er zu ihr: Meine Tochter. Wie kommt Jesus dazu, zu einer älteren Frau meine Tochter zu sagen? Wie wäre es, wenn der Titus Füls zum Beispiel zu Jutta Lotte sagen würde: allen Ernstes, meine Tochter. das hätte schon ein Geschmäckle. Nicht so bei Jesus. Mit dieser Anrede zeigt Jesus auf ganz einfache und klare Weise seine Vollmacht. Und diese Vollmacht ist die Grundlage seiner Heilungskraft. Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet. Das unbedingte Vertrauen zu Jesus hat diese Frau befreit. Während Jesus noch mit der Frau redete, kamen die Leute aus dem Haus des Kirchenvorstehers und sagten zu ihm, dem Vater des Kindes, du brauchst den Lehrer nicht mehr bemühen. Dabei fällt auf, dass der Vater bei Jesus blieb und nicht bei der sterbenden Tochter. Du brauchst den Lehrer nicht bemühen, deine Tochter ist gestorben. Und als Jesus hörte, was dem Kirchenvorsteher zugetragen wurde, sagte er nur, verzweifle nicht, vertraue mir einfach. Und Jesus warb damit bei dem verzweifelten Vater um Vertrauen. Er ließ sich von dieser Nachricht nicht beirren, sondern ging vermutlich zielstrebig in das Haus des Jairus. Dazu nahm er von seinen eigenen Leuten nur drei mit. Das laute Beklagen und Trauern um die tote Tochter bezeichnete Jesus als Lärmen. Was lärmt ihr so? Wie echt deren Trauer wirklich war, kann man auch daran erkennen, dass sie Jesus ausgelacht hatten, als er sagte, das Mädchen würde nur schlafen. Unbeirrt ging Jesus mit den Eltern und seinen drei Weggefährten in das Totenzimmer. Die Zeremonie der Totenerweckung war ausgesprochen minimalistisch. Jesus nahm das Kind bei der Hand und sagte nur, Mädchen, steh auf. Weniger an Zeremonie geht nicht. Das nun zum Leben zurückgekehrte Mädchen entsetzte diejenigen, die sie nun gesund und vital umherlaufen sahen. Nach diesem ungeheuerlichen Wunder setzte sich Jesus nicht in Szene, so nach dem Motto, seht mal her, was ich kann. Im Gegenteil, er verbot den Anwesenden davon zu berichten, die Sache eben nicht publik zu machen. Dann befahl er, in der Aufregung etwas sehr Naheliegendes und Praktisches. Gebt ihr zu essen. Welche Eigenschaften Jesu werden in diesem Text deutlich? Für mich ist klar, Jesus ist ein Publikumsmagnet gewesen. Die Leute spürten ihm ab, dass er etwas hatte, das andere nicht hatten und haben, nämlich Vollmacht. Zweimal warfen sich in dieser Geschichte Menschen vor ihm nieder und drückten damit ihre Ehrerbietung aus und sie zollten damit seiner Vollmacht Tribut. Jesus ließ sich in dem Gedränge und von dem Gedränge nicht mitreißen und bestimmen. Vielmehr hielt er inne und nahm Unscheinbares wahr. Dabei ließ er sich sowohl von seinen eigenen Leuten als auch von den Hausleuten des Jairus nicht beirren. Selbst als er verlacht wurde, verfolgte er sein Ziel und seinen Auftrag. Obwohl Jesus heilte und sogar eine Tote auferweckte, befahl er, dieses Wunder unter Verschluss zu halten. Ihm ging es um Glauben an den Vater und um den Glauben an ihn. Ihm ging es um Vertrauen. Er war keiner, der eine Show abzog. Jesus zeigte sich in den beiden Geschichten als der absolute Souverän, unangefochten, als der, der agiert und sich nicht von wohlmeinenden und verächtlichen Reaktionen beeinflussen lässt. Jesus erweist sich in beiden Begebenheiten als der vertrauenswürdige, als der vertrauensvolle Führer, Heiland und Retter. Soweit zu Jesus. Aber würden wir uns selber nicht viel leichter tun mit Nachfolge, wenn wir auch solche Wunder selber erleben würden, wie sie hier berichtet werden und wie sie nach dem Neuen Testament auch immer wieder nach der Auferstehung berichtet wurde, wird von Jüngern, die Wunder vollbracht haben. Das Neue Testament bestätigt nicht, dass die Wunder Jesu unbedingt den Glauben beflügelt hätten. Oft wird genau das Gegenteil berichtet. Es wird nicht berichtet, dass da, wo Jesus viele Wunder vollbracht hatte, der Glaube an ihn einen besonderen Zulauf gehabt hätte. Immer wieder fühlten sich seine Widersacher nach Wundern bestärkt, ihn zu töten. Aber trotzdem, ein paar handfeste Wunder dürften schon mehr sein bei uns. Wodurch erfahren wir heute Glaubensgewissheit? Wodurch erfahren wir heute Gebetserhörung? Die Sabine Schulze-Westhoff wird zwei Erfahrungen berichten und ich werde mich dann anschließen.
Mein Mann Klaus und ich haben drei Kinder. Viele von euch wissen, dass wir eine besonders zusammengestellte Familie sind. Tabea, 14 Jahre alt, und Simeon, seit heute 13 Jahre alt, sind beide adoptiert. Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass wir gleich von der Geburt an Tabea und Simeon zu uns nehmen durften. Es ist ein Geschenk für uns, zwei Kinder, ja, zu Hause in unserer Familie adoptiert haben zu dürfen. Nach einigen Jahren wuchs die Sehnsucht, vor allem in mir, nach einem dritten Kind. Im Haus und in unserem Herzen war Platz für ein weiteres Familienmitglied. Wir beteten viel dafür, bewarben uns als Pflegeeltern, wurden vom Jugendamt befragt und geprüft. Auch ein Seminar machten wir mit. Ich hatte damit gerechnet, dass es sehr schnell geht, da wenig Pflegeeltern dem Jugendamt zur Verfügung standen, aber es aber viele Kinder gab, die ein Zuhause brauchten. Doch warteten wir lange. Gespräche mit dem Jugendamt, die regelmäßig stattfanden, ergaben, dass wir oft nicht passten zu den Kindern, die untergebracht werden sollten, oder das Kind anscheinend nicht zu uns passte. Während eines Urlaubs hatte ich ein ganz persönliches Erlebnis mit Gott, wo mir ganz klar und deutlich die Zusage von Gott gegeben wurde, dass wir ein drittes Kind bekommen werden. Ich aber Geduld haben muss. Das ist für mich sehr schwer. Das Kind sei noch nicht so weit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das Kind sei nun auf der Welt und ich sollte für es beten. Das tat ich und wartete, wann Gott meint, wir oder das Kind seien soweit. Ja, Geduld war noch nie meine große Stärke und so war ich immer wieder ungeduldig. Mutlos, machte für mich auch schon andere Pläne in beruflicher Hinsicht und glaubte fast nicht mehr an das Wunder, ein drittes Kind in unserer Familie aufnehmen zu dürfen. Ich war traurig, ich zweifelte teilweise auch an der Zusage Gottes, die ich doch so klar gehört hatte. Nachdem wir vom Ingolstädter Jugendamt kein Kind bekamen, bewarben wir uns an weiteren Jugendämtern im Umland. Einige Zeit danach kam eine Anfrage aus Augsburg. Das war im April 2013. Wir warteten da bereits seit 3 Jahren. Chiara lernten wir im Jugendamt Augsburg kennen. Wir alle vier waren dorthin gefahren. Der erste Eindruck war richtig gut. Wir waren begeistert. Tabea und Simeon wollten diesem Kind ein Zuhause geben. Sie sagten ja zum Pflegekind Chiara. Klaus und ich lasen zusätzlich noch Berichte von Chiara, die wir bekommen haben. Nun ging das Ringen mit Gott los. Zu einer Entscheidung mussten wir schnell kommen, da die Bereitschaftspflegefamilie, wo Chiara zu der Zeit wohnte, und auch das Jugendamt in 3 Tagen eine Entscheidung wollten. Eine schnelle Entscheidung. Unser Gefühl war eindeutig Ja zu Chiara. Der Kopf und das, was wir gelesen hatten, wollte uns zu einem Nein dringen. Im intensiven Gebet als Ehepaar miteinander kamen wir zu einem eindeutigen Ja mit Gottes Hilfe. Mit Jesus können wir es schaffen, war uns klar. Mit Jesus ist das, was wir von Chiara gehört haben, überwindbar und kann geheilt werden. Mitte Mai 2013 zog Chiara mit 2 Jahren in unsere Familie ein. Wir waren überwältigt. Ich war sehr dankbar, dass Gott uns 3 Kinder anvertraut hat. Ich darf die Mama von 3 besonderen Kindern sein. Ein Wunder für mich, ein großartiges Geschenk. Nun ist Chiara bald 6 Jahre bei uns. Es ist immer noch ein Wunder, als Familie so zusammengestellt worden zu sein. Wir reiben uns aneinander, wachsen miteinander und lernen ganz viel voneinander. Wir gehören zusammen, wir 5, sind eine Familie mit allen Höhen und Tiefen. Seit meiner Jugend leide ich unter Kopfschmerzen. Mal stärker, mal nur als Druck im Kopf spürbar, mal so schlimm, dass ich es kaum aushalten kann und zu einer Tablette greife. Meine Jugend ist schon viele Jahre her. Manchmal wirken die Tabletten, manchmal nicht. Manchmal warte ich auch sehr lange, dass ich etwas einnehme. Ich bete viel, aber die Kopfschmerzen kommen immer wieder. Sätze wie, das hast du von deinem Vater geerbt. Der hatte auch immer Kopfschmerzen und Migräne. Oder, das liegt am Wetterwechsel. Du musst deine Ernährung umstellen. Solche Sätze hörte ich immer wieder und glaubte sie selber. Glaube sie vielleicht heute noch? Doch ich als Christ weiß doch, dass Jesus mich heilen kann. Dieser Glaube ist da, ist stärker als der Glaube an diese Sätze. Ich bete und betete viel, alleine, mit anderen. Auch im Hauskreis haben wir gebetet, mit Klaus. In der Seelsorge sind die Kopfschmerzen Thema gewesen. Bei einem Seminar, Hören, Schweigen, Gott erleben, hatte ich ein wunderbares Bild von meinem Kopfschmerz und dessen Heilung. Das ist schon 5 Jahre her ungefähr. Die Kopfschmerzen sind immer noch da. Oft, sehr oft. Dann wieder einige Tage gar nicht mehr. Seit einigen Monaten wird es mehr zur Migräne. Der Schmerz lähmt mich und ich fühle mich gebremst in meiner Energie und kann nicht so agieren, wie ich es möchte und eigentlich auch für meinen Alltag brauche. Meine Kopfschmerzen habe ich, aber die Auswirkungen bekommt auch mein Umfeld mit, vor allem meine Familie. Das ärgert mich, macht mich teils auch wütend. Jesus kann doch den Kopfschmerz heilen. Wann macht er das endlich? Jesus kann die Schmerzen nehmen, ich weiß es, ich glaube daran. Manchmal verliere ich die Geduld, kann es kaum aushalten, dass ich damit immer noch rumlaufen muss. Ich bin doch Christ und glaube an Gottes Wunder, habe sie ja selber erlebt. Warum muss ich darunter so leiden, immer noch? Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem glaube ich an Gott, bete weiter und bitte, dass ich irgendwann den Kopfschmerz los bin.
Dankeschön. Vergessen wir nicht, Jesus konnte auch nicht immer heilen. Es gab auch Orte, wo er nicht heilen konnte. Ich habe 2 Erfahrungsberichte. Es war Dezember 1968. Ich saß in der Bibelschule von Binnenberg. Zu dem Zeitpunkt war ich schon 2 Jahre unsterblich in Edith verliebt. Diese Liebe wurde nicht erwidert. Vielmehr habe ich 2 Monate vorher von ihr einen Korb bekommen. Dann stand, ich weiß noch genau, der Bruder Braun hieß, der recht viel mehr weiß ich nicht mehr von ihm, der hat irgendwas gesagt. Und während er da was gesagt hat, wurde mir ganz deutlich, Edith wird meine Frau. Und 4 Tage später hat sie dazu Ja gesagt. Ein anderes Beispiel. Meine Tochter Johanna hatte 3 Abgänge über 6 Jahre. Ich war mit einer Gruppe in der Mongolei und Am 26. August hatte sie Geburtstag. Und wir haben uns in der Gruppe immer jeden Tag zusammengesetzt, in der Bibel gelesen und gebetet. Und da habe ich halt das vorgetragen, dass die Hanna, dass mir das ein Gebetsanliegen ist und dass wir für die Hanna beten können. Und das haben wir dann gemacht und da ist nicht viel passiert. Aber mir wurde klar, die Hanna wird schwanger. Und so habe ich das auch der Edith dann erzählt. Und 3 Wochen später hat der Johanna, ihr Mann, Geburtstag gehabt und ich habe ihm eine Karte geschrieben und habe ihm geschrieben, ich wünsche ihm, dass er im neuen Lebensjahr Vater wird. Er hat mir dann hinterher gesagt, das war schon ein bisschen hart für ihn. Dann hat die Edith mich gebeten, ich könnte doch der Johanna sagen, sie soll sich ihr Kind adoptieren. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich glaube, dass die ihr Kind kriegen. Und ich habe auch nicht mehr dafür gebetet, das war für mich klar, das wird so. Und ein paar Tage später ruft die Hanna an und sagt, seit 26. August bin ich schwanger. Und jetzt haben sie 2 gesunde Kinder, 2 und 4 Jahre alt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite erlebe ich genau das Gleiche, was die Sabine erzählt hat, dass ich jahrelang Jesus um das Gleiche bitte und es tut sich gar nichts. Und warum mache ich das? Weil es ist er, den ich bitte. Weil er ist, an den ich mich wende. In seiner Gegenwart bin ich in bester Gesellschaft. Er ist mein Herr, dem ich ganz vertraue. Weil ich meine Identität in ihm gefunden habe. Und diese Identität kann mir niemand rauben. Ihm allein zu vertrauen, darin steckt Leben und Freiheit. Jesus, wir sehen auf dich. Nach einem kurzen Moment der Stille singen wir dieses Lied.
Wir kommen nun zu den Mitteilungen.